Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 420.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die meisten Steuerzahler sind ehrlich und gewissenhaft. Aber es gibt auch schwarze Schafe und manche von ihnen finden keinen ruhigen Schlaf. In den deutschen Finanzbehörden jedenfalls sind im vergangenen Jahr knapp 39.000 Selbstanzeigen eingegangen. Mehr als in den Jahren zuvor. Geschichten rund um Steuermoral und Steuerhinterziehung. Ein Feature von Florian Felix Wey.
Wenn man hört, es geht hier nur um eine kleine Urlaubskasse, mal für einen Skiurlaub in der Schweiz, die man haben wollte, und da sind dann 200.000-300.000 Euro drauf, dann weiß man natürlich, es ging um was ganz anderes.
Da sind sie oft auf Leute gestoßen, die eben eine Freundin hatten, die viel Geld kostet. Die haben dann ganz normalen Familienverhältnissen verheiratet gelebt und haben eben ein Doppelleben gehabt, was teuer war. Freundin brauchte eine Wohnung, vielleicht ein Auto. Und diese Gelder mussten ja irgendwo freigeblockt werden. Und da wurde alles Mögliche gemacht. Zu solchen Zwecken habe ich schon Stiftungen im Ausland erlebt.
Dr. Martin Körner, Volkswirtschaftler.
In der Wirklichkeit zahlen die Leute alles in allem eigentlich ganz ehrlich ihre Steuern.
Es gibt in Deutschland eine Kultur des Steuerzahlens.
Dr. Enrico Schöbel, Finanzwissenschaftler an der Universität Leipzig.
Die Leute weisen dem Staat eine Rolle zu. Also der Staat hat bestimmte Funktionen und diese Funktionen, die haben zugenommen, also tendenziell sich eher ausgedehnt. Und dafür braucht er natürlich auch Geld. Steuern brauchen bürgerliche Akzeptanz.
Frank Wehrheim, Steuerfahnder mit langer Berufserfahrung. Heute arbeitet er als Steuerberater im hessischen Bad Homburg.
Ich weiß von vielen meiner Mandanten, die völlig gelassen ihre Steuern zahlen, nur die verdienen entsprechend und dann ist es auch leichter. Die Bereitschaft heute für die Möglichkeit, etwas von der Steuer abzusetzen, Risiken einzugehen, die ist immer noch da. Und Sie sehen ja bei den vielen Selbstanzeigen, die im Moment gemacht werden, wie viel Menschen die Gelegenheit genutzt haben, Geld ins Ausland zu bringen. Also, dass wir so ein Volk von bereitwilligen Steuerzahlern sind, das würde ich nicht so unterschreiben.
Der württembergische König hat 1914 ein Handbuch der Millionäre veröffentlicht, in dem die Vermögens- und Einkommensmillionäre in der Reihung ihres Vermögens genannt und mit ihren Erwerbsquellen und gesellschaftlichen Stellungen bezeichnet worden sind.
Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter, in seiner Denkschrift »Der sanfte Verlust der Freiheit«.
Dieses Handbuch war Ausdruck der Wertschätzung, der Anerkennung für eine individuelle und dank der Steuer zugleich gemeinschaftsdienliche Leistung. Die Publikation war Ausdruck öffentlichen Dankes.
Die Hausdurchsuchung kommt überraschend. Die Leute sind wirklich überrascht, erschrocken. Und die erste Reaktion ist einfach Sprachlosigkeit.
Diese Sprachlosigkeit hat allerdings kaum lange Bestand. Die meisten Ertappten versuchen, sich dem Fahnder gegenüber zu erklären. Oder tun dies wenigstens dem eigenen Anwalt gegenüber. Dem darf man, ohne Nachteile zu riskieren, auch sein Unrechtsbewusstsein gestehen.
Es gibt eine sehr, sehr alte Steuerregel, die Carnatische Steuerregel, die sagt, alte Steuern sind gute Steuern. Warum? Weil sich die Leute daran gewöhnt haben, ja. Und woran sie sich gewöhnt haben, da denken sie nicht mehr groß drüber nach.
Bemerkt der Finanzwissenschaftler Enrico Schöbel.
Sie finden in jahrhundertealten Schriften zur Frage, wie viel gehört dem Staat, wie viel soll der Staat bekommen, ja, das Argument der Volksmoralität auch. Da ist offensichtlich die Idee da, da gibt es so eine generelle Moral der Bürger.
Wir haben Steuermoral so definiert, dass es die Einstellung der Menschen zur Steuerhinterziehung beschreibt. Wenn jemand es ganz schlimm findet, dass Steuern hinterzogen werden, dann hat er eine hohe Steuermoral. Und wenn jemandem das ganz egal ist, dass Steuern hinterzogen werden, dann hat er eine niedrige Steuermoral.
Erklärt der Volkswirtschaftler und Kommunalpolitiker Martin Körner. Zusammen mit Harald Strothmann schreibt er in einer Studie zur Steuermoral:
Von zentraler Bedeutung bei der Erklärung der Steuermoral ist die Einschätzung des Verhaltens der Fairness der anderen Steuerzahler.
Bürger, die davon ausgehen, dass viele oder fast alle Bürger Steuern hinterziehen, haben eine erheblich schlechtere Steuermoral als Bürger, die grundsätzlich ein überwiegend faires Verhalten der anderen Steuerzahler unterstellen. Dies verdeutlicht die beträchtliche Gefahr eines Teufelskreises der Steuermoral und indirekt der Steuerhinterziehung. Je mehr Bürger Steuern hinterziehen und je eher der Tatbestand der Steuerhinterziehung daher als Kavaliersdelikt betrachtet wird, desto schlechter fällt die Steuermoral aus.
Man kann schon sagen, je mehr die Menschen die Möglichkeit haben, direkt mitzuentscheiden, desto mehr identifizieren sie sich auch mit ihrem Gemeinwesen und desto eher sind sie bereit, dann auch ihren Beitrag zur Finanzierung dieses Gemeinwesens zu leisten.
Es gibt eine längere Tradition schon von Schweizer Ökonomen, die das also zunächst mal für Schweizer Kantone untersucht haben. Später hat man es auch in den USA, in Kanada untersucht und festgestellt, da wo mehr Partizipationsrechte bestehen, sind die Steuerzahler und Bürger eben auch eher bereit, Steuer ehrlich zu zahlen.
Generell bin ich schon der Meinung, dass in den Städten und Gemeinden doch erstens eine andere Form der Politik gemacht wird, die, glaube ich, schon gemeinwohlorientierter ist als manches, was auf Landes- und Bundesebene geschieht und die Menschen eben näher dran sind.
Spürbare positive Effekte auf die Steuermoral der Bürger könnten erreicht werden, wenn es im Zuge geeigneter Informationskampagnen gelänge, deutlich zu machen, dass viele, auch prominente und wohlhabende Bürger, ihre Steuern durchaus auch rechtmäßig bezahlen.
Es gab eine Initiative, vielleicht vor 10 Jahren, unter anderem von dem Steck und die Senta Berger war auch dabei, wo jetzt einfach mal prominente Namen öffentlich bekennen, dass sie ordentlich ihre Steuern bezahlen. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was ankommt bei den Leuten. Ich glaube schon, dass das eine Wirkung hätte.
Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
Ein Schweizer Seemann in Ruhestand über seine Erlebnisse auf hoher See.
Auf ein Schweizer Hochseeschiff nach Antwerpen und dann nach Hamburg. Da war ich vom Maschinenschlosser degradiert worden zum Reiniger. Und insgesamt war ich 10 Jahre auf Hochsee, bis ich wieder zurück in die Schweiz kam.
Die Eidgenossen und ihre Schifffahrts- und Handelsflotte. Eine Sendung mit Reportagen von Knut Benzner. Am Mikrofon begrüßt sie Norbert Weber. Massengut, 12 Mehrzweckfrachter, 8 Tank- und 2 Containerschiffe, 6 Reedereien. Das ist die Schweizer Hochseeflotte. Die Schweiz betreibt tatsächlich Hochseeschifffahrt. Die Schiffe selbst sind die modernsten der Welt, im Durchschnitt nur 6 Jahre alt. Und doch lassen sich kaum noch Eidgenossen zum Kapitän ausbilden. Vor ein paar Jahren waren es gerade mal 4. In Übersee natürlich, denn in der Schweiz kann man zwar die Bergführerprüfung machen, aber nicht das Schifffahrtspatent. Und noch etwas. Kein Schweizer hat je an Ausflaggung gedacht. So bleibt der Heimathafen, der niemals angelaufen wird, stets Basel, die Industriestadt am Rhein, die zumindest eine Fernverbindung zur Nordsee unterhält. Am Rande der Altstadt von Basel steht ein großes Gebäude mit gepflasterter Auffahrt und Pfeiler neben der schweren Holzpforte. Das Schweizerische Seeschifffahrtsamt.
Auf den Fluren Schiffe. Und in einem der Büroräume Dr. Reto Dürrler. Dürrler, 57, ist seit 2005 Leiter des Schweizerischen Seeschifffahrtsamtes. Das hat die Aufsicht über die kommerziellen Hochseeschiffe, ist die Registerbehörde für die Hochseejachten und betreut den internationalen Teil des Rheins. Wir konzentrieren uns auf die kommerziellen Hochseeschiffe. Reto Dürrler.
Ja, da müssen wir jetzt gleich den Rhein reinbringen, weil 1939 zu Kriegsbeginn wurde die Rheinschiene sehr plötzlich gekappt, was natürlich verheerend war für die Versorgung der Schweiz. Denn schon damals kam ein großer Teil der Güter via die Nordhäfen, Amsterdam, Rotterdam und natürlich auch Antwerpen nicht zu vergessen, wie das heute auch wieder der Fall ist.
Der Rheinhafen Basel ist Hauptumschlagsplatz internationaler Güter.
Damals war es sehr schwierig, Schiffsraum zu erlangen. Es ist aber dem Bundesrat der schweizerischen Bundesregierung gelungen, 15 Schiffe zu chartern, die unter griechischer Flagge waren, und die fuhren dann via die Südhäfen, Genua, Marseille und andere im Auftrag der Eidgenossenschaft.
Mit abruptem Ende im Oktober 1940, da Italien Griechenland angegriffen hatte. Die 15 Schiffe, die Döhler eben erwähnte, gelangten nicht mehr ins Mittelmeer.
Und das hat den Bundesrat dann bewogen, sofort eine eigene Flagge zur See zu schaffen.
Durch einen auf Kriegsnotrecht beruhenden Bundesbeschluss. Im April 1941 wurde das erste Schweizer Schiff in das Schiffsregister eingetragen.
Und das war der Beginn der schweizerischen Handelsflotte.
Die Kalander, ein Berg auf der Grenze der Kantone St. Gallen und Graubünden.
Wir haben den Usus, dass in der Regel Geografiebezeichnungen, die mit der Schweiz in Verbindung stehen, also Kantone, Städte, Berge, Gegenden, den kommerziellen Schiffen vorbehalten sind, wogegen die Yachten dann alle anderen Namen haben können.
Heimathafen aller Hochseeschiffe, Basel. Obwohl nicht ein einziges Hochseeschiff je in Basel gewesen ist. Die erste Reederei, entweder die Neptun Basel oder die Reederei Basel.
Welches genau die erste war, habe ich nicht in Erinnerung, weiß ich nicht. Tatsache ist aber heute, dass wir in Basel keine Seereederei mehr haben.
Die versorgungswirtschaftliche Notsituation, das war nicht nur der Anlass, sondern auch der Antrieb, um eine Schweizer Handels-, eine Schweizer Hochseeschifffahrtsflotte zu installieren. Bis in die Neuzeit gilt: Im Falle eines Angriffs auf die Schweiz, im Falle eines Krieges auf angrenzendem Gebiet, eines ökonomischen Zusammenbruchs, sind alle registrierten Schiffe verpflichtet, die Schweiz zu versorgen. Reto Döhler, der Leiter des Schweizerischen Seeschifffahrtsamtes.
Das ist völlig richtig, denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ein kurzer Konflikt entbrannt über die Beibehaltung der kommerziellen maritimen Flotte. Der Bundesrat hat sich dann für deren Beibehaltung entschieden, mit dem ganz klaren Ziel, dass die Existenz der Flotte weiterhin die Landesversorgung sichern muss.
Der Bundesrat ist befugt, die Flotte in den Dienst der Landesversorgung zu stellen, mit Hilfe eines Bürgschaftsrahmenkredites. Selbst bei einer schweren Mangellage von gewissen Gütern, Lebensmittel, Rohstoffe, Treibstoffe, Öle, all das, was in der Schweiz nicht produziert werden kann. Und aus dem Bürgschaftsrahmenkredit sei, so Döhler, bisher noch kein Rappen geflossen.
Aber man muss sich bewusst sein, dass die Schweiz mittlerweile 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat und es jetzt natürlich illusorisch ist, mit einer Anzahl von 40 Hochseeschiffen eine Rundumversorgung zu garantieren.
Dass kein Hochseeschiff Basel über den Rhein erreichen könnte, ist klar. Die Schweiz wäre auf mitteleuropäische Häfen angewiesen und auf Goodwill. Expropriieren, enteignen darf der Bund die Hochseeschiffe nach geänderter Gesetzeslage nicht mehr. Dass das Schweizerische Seeschifffahrtsamt dem Departement für auswärtige Angelegenheiten angehört, erschließt sich demzufolge.
Also, wenn ich jetzt auf dem Schiff arbeiten gehe, dann ist das entweder Dritter oder von der Lizenz her auch zweiter Offizier.
Christian Schauer, 33, Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr, zurzeit im Seeschifffahrtsamt als Praktikant. Schauer, einer der wenigen Schweizer Seeleute gegenwärtig, er kommt aus dem Mittelland, will die Welt sehen.
Wie die Welt tatsächlich funktioniert, nicht als Tourist.
Und bald geht er wieder auf Reise.
Richtig, ja, das will ich. Die echte Welt ist immer noch groß. Das stetige Vorwärtskommen ist eigentlich das, was mich fasziniert.
Was macht ein Seemann, der nicht mehr fährt? Er trifft sich mit anderen Seemännern, die auch nicht mehr fahren. Dann sitzen sie um einen Tisch und erzählen Seemanns Garn, singen Seemanns Lieder und erinnern sich an Seemanns Sprüche. Lobe das Meer und halte dich an Land. Willi Rechsteiner war Seemann. Einmal hat er aus Afrika eine Meerkatze mit in die Schweiz gebracht. Eine Meerkatze ist ein Affe und somit ein seltener Gast in einem Zug von Genua nach Basel. Dort fragte Rechsteiner einen Mann vom Zoo, ob er den Affen aufnehmen könne. Er konnte nicht. Ein Jahr höchstens würde das Tier überleben. Rechsteiner brachte den Affen zu seinen Eltern aufs Land. Dort lebte das Tier ohne Käfig, draußen und im Haus, wie eine Katze und wurde 15 Jahre alt. Willi Rechsteiner war auf allen Kontinenten. Er war überall. Er war schließlich Seemann.
Jetzt sind wir in Basel, beim Hafenbecken 2, unten in einem Silo, wo das Seemannsclub-Restaurant liegt.
Umgebaut von Seeleuten, das Seemannsclub-Restaurant.
Selbstverständlich. Die Seemänner sind zum Architekten geworden.
Im Vorraum Schiffe aller Art, als Gemälde, als Stiche, als Miniaturen. Schweizer Schiffe. Seinen Kaffee hat Rechsteiner inzwischen ausgetrunken.
Wollen Sie auch einen?
Willi Rechsteiner.
Und wir betreiben das. Also wir haben einen Wirt. Und wir können da ein- und ausgehen.
80 Jahre alt, Seemannspullover, krauses, schlohweißes Haar.
Ja, ja. Setzen wir uns, ne? Wir können auch da hinten dort.
Sein Gesichtsausdruck, größtenteils ein Lächeln auf den Lippen.
Jeden Monat haben wir einen Hock hier. Da kommen alle diese Seeleute zusammen. Und dann eben die Gespräche von früher hauptsächlich. Und die Neuzeit. Viele Ältere haben Probleme mit der Neuzeit.
Weil früher alles besser war?
Man kann nicht sagen, es war alles besser, hatte Nachteile, soziale Nachteile hauptsächlich. Wenn wir früher vom Schiff weggingen, die Koffer abstellten, dann hörte alles auf, die Versicherung, alles hörte auf.
Willi Rechsteiner kommt nicht aus Basel, er kommt aus den Bergen, aus Appenzell. Das Wasser war weit weg. Maschinenschlosserlehre, um Lokführer zu werden, aber er wäre, sagt er, nun der Schweiz rumgefahren. Anschließend wollte er Monteur werden und er war 20, als es endlich losging.
Auf ein Schweizer Hochseeschiff nach Antwerpen und dann nach Hamburg. 10 Jahre war ich unterwegs mit Schiffen, ja.
Zwischendurch Heirat und Kind und Heimweh vielleicht dann doch nach der Familie.
Ich bin gefahren bis 1968.
Da war er 34.
Und nachher kam ich zurück in die Schweiz, musste mich dann wieder an das Landleben anpassen, an die Landsleute anpassen. Das war nicht immer leicht. Nach den Arbeiten mit den Lastwagen kam ich zur Rheinschifffahrt, war wieder in einem Element, man bleibt dem Wasser treu.
Rechsteiner war bei Reedereien, die es heute gar nicht mehr gibt.
Diese alten Reedereien sind alle weg und die neuen Reedereien, die fahren auch neu mit der heutigen Technik. Und für diese ist es schwer, noch Schweizer Personal zu bekommen.
Was er gefahren hat? Papier, Lastwagen, Kupfer aus dem Belgisch-Kongo, Kaffee, Kakao, Holz, Chemikalien auf Spezialschiffen und Container.
Wir hatten auch Container, aber vielleicht 2, 3 Stück auf Deck. Die Frachtschiffe, die hatten früher vielleicht ein paar Container auf Deck stehen, das war alles. Ne?
An seinem 21. Geburtstag war er auf dem Empire State Building.
Südamerika, das war natürlich für Seeleute eine beliebte Gegend, nicht? Erstens schön Wetter, schöne Frauen, das fragt man ja immer nicht. Australien mal, ja. Also auf der Welt kann man sagen, die Karibik. Da war ich 1957 in Kuba mit dem Fidel.
Willi Rechsteiner. Einer von ehemals 600 Schweizer Seeleuten.
Und heute sind noch 5 Schweizer Seeleute eingetragen.
5?
Ja.
Schweizer Seeleute?
Ja.
Heute?
Auf Schweizer Schiffen.
Andere reden von 12 Schweizer Seeleuten. Auch nicht viel mehr. Rechsteiner hat seinen Beruf geliebt.
Sehr, ja. Und ich befasse mich heute noch mit der ganzen Seeschifffahrt, Rheinschifffahrt. In allen möglichen Belangen. Ich schreibe noch so eine Clubzeitung.
Die Flaschenpost.
Die scheint alle 2 Monate, also im Jahr 6 Mal. Hat 28 Seiten. Es ist aber arbeitsintensiv. Und das ist die Freude, die ich an der Seeschifffahrt heute noch habe.
Romantisch war die Seefahrt nie.
Man kann sie auch noch romantisch machen, nicht? Das muss jeder selber wissen, was für ihn romantisch ist. Es ist ein Arbeitsplatz. Man ist nicht zu Hause. Früher war die Arbeit hart. Da hatten wir keine Aircondition im Persischen Golf. Musste man halt auch mit 45 Grad in der Kabine niederlegen und schlafen, so gut es geht, nicht?
Die Redaktionsräume der Clubzeitung liegen hinter dem Seemannsclub-Restaurant, altes und neues darin, inklusive Witzseite, gegründet 1963.
Sind auch viele, viele gestorben. Nachwuchs kommt nicht mehr. Einmal ist es vorbei. Einmal ist es vorbei, ja.
Im Bereich der Technik bezeichnet der Begriff Tragfähigkeit die maximale Belastbarkeit. In der Schifffahrt, im Schiffbau, ist Tragfähigkeit das Maß der Zuladekapazität. Die kommerzielle Handelsflotte der Schweiz hat eine Tragfähigkeit von 1,39 Millionen Tonnen. Das kommt einem Promille der Welttonnage gleich, sowie dem 70. Rang der Welthandelsflotte.
Bern in der Nähe des Hauptbahnhofes. Sitzt Swisscom Broadcast, Bernradio. Die Küstenfunkstelle. Die einzige Küstenfunkstelle der Welt, die von einem Binnenstaat betrieben wird.
Ich bin der Jürg von Almen, arbeite für Swisscom Broadcast im Bereich Maritime Communication.
Maritime Kommunikation. Von Almen 57 kommt aus dem Emmental.
Das ist 20 Kilometer außerhalb von Bern, die schöne Gegend, wo der Käse mit den Löchern her ist.
Wie die Löcher in diesen Käse kommen, sagt er, sei ein Geheimnis, das niemand preisgebe. Zur See gefahren ist von Almen nie. Er ist Elektroingenieur. Wie gesagt, maritime Kommunikation. Jörg von Almen.
Dieses Geschäft ist im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft, wo wir die Küstenfunkstelle betreiben. Also wir sind Auftragnehmer der Schweizerischen Eidgenossenschaft, um diese Küstenfunkstelle in Betrieb zu halten, zu unterhalten und eben jederzeit verfügbar zu haben. Der Grund, warum die Eidgenossenschaft diese Küstenfunkstelle betreibt, ist, um jederzeit, auch in Krisenzeiten, die schweizerische Hochseeflotte zu erreichen.
Kurzwellentechnologie, wenig Aufwand. Von Almen verheiratet, drei erwachsene Töchter, sagt der Empfänger, sei in einem kleinen Gebäude, in einem sehr kleinen Gebäude. Was man tatsächlich sehe, seien die großen hohen Antennen, 30, 40 Meter hoch.
Die sind, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, auch eigentlich sehr eindrücklich. Keiner weiß wirklich, was die da tun, aber das sind eben diese Kurzwellenantennen, die da in der Landschaft stehen.
Und in dem Gebäude, in dem sehr kleinen Gebäude, sitzt ein Funker?
Die Anlagen, die sind nicht bemannt.
Kein Funker?
Das ist genau richtig, jawohl. Die Zeit, das war die Zeit, als man eben Sprachkommunikation gemacht hat. Und das gibt es heute nicht mehr so. Heute ist reine Datenkommunikation. Das ist, wie wenn Sie zu Hause am PC sitzen und E-Mail kommunizieren.
Es gibt keinen Sprechfunk mehr?
Sprechfunk über unser Netz gibt es nicht mehr. Das ist korrekt, ja.
Nicht mehr effizient, nicht mehr zeitgemäß.
Da sitzt kein Mensch, nein.
Im Netzmanagement Center, dort, wo die gesamte Kommunikation, Rundfunk, Polizeifunk etc. inklusive Küstenfunk technisch überwacht wird, sitzen tagsüber 3, 4 Personen, des Nachts eine oder zwei. Dann hat Bern Radio bzw. Swisscom Broadcasts von Jürgen von Almen abgesehen keine weiteren Mitarbeiter.
Kann man so sagen? Ja, es läuft und läuft.
Historisch war Bernradio, gegründet 1922, ein Nachrichtenkurzwellensender. Während des Zweiten Weltkrieges, aufgrund der besonderen Situation der Schweiz, die Neutralität einerseits, die mögliche Gefahr besetzt zu werden, andererseits die Unabhängigkeit, die Sicherung der Landesversorgung.
Um eben in jeder Zeit mit der ganzen Welt kommunizieren zu können.
Anfang der 90er wurde dieses klassische Bernradio vergleichbar mit der Deutschen Welle eingestellt.
Die Schweizer Flotte ist gewachsen. Ein wenig zumindest, denn insgesamt 4 Schiffe sind in den letzten 1,5 Jahren dazugekommen. Strategisch hält die Schweizer Seeschifffahrtsbehörde 40 bis 50 Schiffe für erstrebenswert. 6 einheimische Reedereien gibt es in der Schweiz. 3 sind in der deutschsprachigen, 3 in der französischen Schweiz beheimatet. Die größte ist die in Renon bei Lausanne, die Swiss Atlantique mit 14 Schiffen. Die kleinste ist die Reederei Zürich mit 3. Hinzu kommen ein paar ausländische Reedereien, die in der Schweiz ihren Sitz haben. Beispielsweise die Mediterranean Shipping Company, die zweitgrößte Containerreederei der Welt, eine italienische Firma mit Sitz in Genf. Warum ausländische Reedereien in der Schweiz sitzen? Vielleicht sind es steuerliche Gründe. Bis heute kommen 60% der Güter den Rhein herunter. Der Hafen soll schon lange erweitert werden. Der Rhein ist der einzige schiffbare Fluss der Schweiz bis Rheinfelden, knapp 20 Kilometer östlich von Basel. Der Rhein als Lebensader. Der Basler Rheinhafen ist in Kleinhüningen.
Ja, und dann mussten die unterwegs irgendwo einkaufen. Und dann gab es also schwimmende Lebensmittelläden. Und dann haben die beigewunken, kamen die Längsseiten. Und die sind im Laufe der Zeit eben verschwunden. Und die Leute müssen dann immer einkaufen gehen, wenn irgendwo am Rhein ein Geschäft kommt.
Wie zum Beispiel in Weil am Dreiländereck.
Wir stehen also auf Schweizer Grundgebiet und schauen hier rüber über die Hafeneinfahrt und sehen da drüben, wo das Haus steht, da ist dann schon Deutschland. Und auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses ist Frankreich.
Drüben ist Hüningen, Hüningue. Deutschland, weil am Rhein, beginnt hinterm Hafenbecken 2.
Dieses Hafenbecken ist Schweizer Grundgebiet. Am Rhein entlang ist deutsches Grundgebiet und das ist der Hafen Weil.
Der Rhein obliegt internationalen Flussschifffahrtsgesetzen, erzählt Jürgen Tietke. Von der mittleren Rheinbrücke bis nach Rheinfelden gelten die nationalen. Jürgen Tietke war Binnenschiffer auf Schweizer Schiffen. Basel-Rotterdam, Rotterdam-Basel, hin und zurück 1730 Kilometer. Basel-Antwerpen, Antwerpen-Basel. 3 Tage den Rhein rauf, 2 Tage den Rhein runter.
Im Grunde genommen habe ich den ganzen Rhein befahren. Ich habe die Nebenflüsse befahren, wie die Mosel, den Neckar, den Main bis nach Würzburg und dann die deutschen Kanäle bis nach Berlin. Natürlich bin ich auch in Hamburg gewesen, das ist klar.
Nicht immer nur Basel, Rotterdam, Basel.
Nein, also das ist das, was ja das Schöne ist, die Abwechslung, dass man ein sehr unterschiedliches Einsatzgebiet hat. Sonst wäre es ja ziemlich eintönig, wenn Sie immer nur von A nach B fahren, ja, wie ein Busfahrer. Wenn Sie dann länger fahren, dann brauchen Sie einen Steuermann mit Patent, dann brauchen Sie noch einmal Matrosen. Wenn die Schiffe größer werden, dann kommt entsprechendes Personal dazu, dann kommt ein zweiter Schiffsführer dazu. Da gibt es also Besatzungsvorschriften für die Binnenschiffe, je nach technischem Zustand.
Tietke, 66, gerade Rentner, kommt aus Lörrach.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe lange in der Schweiz gearbeitet, habe dann nochmal in Deutschland gearbeitet, weil die Firma, in der ich tätig war, verkauft wurde durch Sitzverlegung, wie das heute so allgemein üblich ist. Und habe mich aber dann entschlossen, hier zu bleiben und genieße meinen Lebensabend.
Auf dem Rhein kommt das Meer zur Schweiz.
Die Schweiz war immer bedacht, sich selbst zu versorgen. Mit eigenen Seeschiffen, mit eigenen Binnenschiffen. In der alten Zeit, wo alles noch nicht so vernetzt war wie heute, war das ganz, ganz wichtig. Also heute ist die Schweizer Flotte auf dem Rhein sehr klein geworden. Und es dient nicht mehr unbedingt der Landesvorsorge in Krisenzeiten. Das ist genauso wie die Bevorratung. Früher hatte man in der Schweiz viel mehr Vorräte für den Krisenfall. Das ist heute alles auf ein Minimum zurückgeführt worden.
Die Schiffe unter Schweizer Flagge, die derzeit auf dem Rhein sind, sind die für die Passagier- und Flusskreuzfahrt. Jürgen Tietke.
Bei den Trockenschiffen und Tankschiffen gibt es eine gewisse Anzahl, die international aber auch tätig sind. Das bedeutet nicht, dass Schweizer Schiffe mit Schweizer Flagge immer in die Schweiz fahren. Es liegt an den Firmen, es liegt am Firmensitz und die operieren dann international. Die Idee zu meinen, dass die Schweizer Schiffe jetzt nur in die Schweiz fahren würden, von Rotterdam meinetwegen, das ist nicht der Fall.
Dennoch, Das Bundesgesetz über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge, Seeschifffahrtsgesetz vom 23. September 1953, beinhaltet strenge Flaggenrechtsbestimmungen. Die garantieren Folgendes: Nur die in der Schweiz registrierten Schiffe können die neutrale Schweizer Flagge führen. Weiterhin wahren diese Schiffe ausschließlich schweizerische Interessen. Umgehungsmöglichkeiten sind ausgeschlossen. Nur so können diese neutralen Schiffe in einem Konfliktfall vor einer Beschlagnahme durch die kriegsführenden Parteien bewahrt werden. Die Gebäude, die jetzt den Firmennamen Renus tragen, so Tietke, seien alle ehemalige Gebäude der schweizerischen Reederei, der Neptun und so weiter. Der letzte Aktionär, eine Schweizer Supermarktkette, trennte sich von dem Unternehmenszweig. Er erschien ihr nicht mehr lukrativ.
Da, was sehen Sie, was Schönes ankommt. Schauen Sie, da kommt ein Wassertaxi. Da können Sie so ein Wassertaxi bestellen oder auch eine kleine Hafenrundfahrt machen. Das sind so Aluminiumschiffe, die erfreuen sich großer Beliebtheit.
Eine landeseigene Schweizer Seefahrtsschule gab es übrigens nie.
Sie hörten Gesichter Europas.